Leute, ich bin ehrlich. Ich versuche hier heute irgendwie durchzukommen, denn dank der Trikotzusammensetzung Pink-Orange habe ich immer noch Schmerzen im Frontallappen. Aber egal, die deutsche Nationalmannschaft gewinnt nach dem 2-0 in Lyon auch noch gegen Holland. Eine ganze Nation lehnt sich an Niklas Füllkrugs starke Schulter. Jamal Musiala erlebt im Tough Mudder von Frankfurt sein persönliches Saarbrücken. Und das alles unter den Augen von Real Madrid Sir Simon Rattle, Toni Kroos. Außerdem ziehen Polen, Georgien und die Ukraine die letzten EM-Tickets. Die Bundesliga steht auch vor der Tür. Und dann verlängert auch noch der FC Eintracht Bamberg vorzeitig mit Cheftrainer Jan Gernlein. Ja, gibt's denn das? Es sind nur 3 Tage seit der letzten Folge vergangen und doch ist so viel passiert. Es beginnt die beste und crunchigste Phase einer jeden Fußballsaison. Also Leute, diese Folge wird in eure Ohrmuschel geschweißt wie ein Mittelstädtschuss. Wie sagt Nagelsmann so schön? Wir kicken. Ja, und wir reden. Hier ist Koper TS.
Koppa TS. Heute mit Christoph Kramer.
Ganz neues Gefühl heute hier. Koppa TS am Donnerstag. Ist für uns alle was Besonderes. Das ist ein ganz, ganz, ganz neues Gefühl, Chris. Heute, dass wir am Donnerstag senden. Geschuldet durch den Kalender der Nationalmannschaft. Weil ich dachte, wenn die jetzt einfach am Dienstag spielen, dann können wir das nicht einfach so stehen lassen. Dann müssen wir auch nochmal kurz drüber reden. Und können natürlich auch vorgreifen auf den Bundesligaspieltag. All das mache ich, ich habe es schon verraten. Ich habe Chris gesagt, mit Christoph Kramer. Herzlich willkommen. Chris, wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke.
Schön. Wir nehmen hier am Mittwoch Nachmittag auf. Du kommst gerade noch vom Training. Wie ist denn das so in der Länderspielpause? Ist das Füße hoch, wenn man nicht nominiert ist für seine Nation? Oder ist das gerade hart, weil der Trainer dann mal so richtig, richtig draufhauen kann?
So ein Mittelding. Also die Trainingseinheiten sind schon hart, weil irgendwie Kleingruppen, wobei ich sehr gerne in kleinen Gruppen trainiere. Mhm. Und dann hast du natürlich auch immer noch so ein Testspiel. Und gerade als Spieler, der dann häufig jetzt zuletzt nicht so viel gespielt hat, will man sich da natürlich zeigen. Ja. Aber dann hat man auch freie Tage. Also wir hatten tatsächlich Freitag, Samstag, Sonntag frei. Von daher ist das so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, aber ja, ich glaube, wir sind gut durchgekommen.
Wenn man sich zeigen will, läuft man eigentlich auch Gefahr, dann zu überpacen? Also, dass man irgendwie zu doll reingeht oder irgendwie sogar einfach zu viel will und dadurch seinen Stiefel vergisst, den man runterspielen wollte?
Nee, ich nicht. Also, ich glaube, dass ich in Testspielen sowieso nicht überpese und so. Also, ich habe einfach so eine, durch jetzt keine Ahnung wie viele Jahre, habe ich so eine innere Sicherheit, wenn ich einen Fußballplatz betrete, dann gebe ich immer gleich Gas und das ist Vollgas, also ja. Das ist halt einfach so. Aber mir hat es total Spaß gemacht, einfach mal wieder so gegen einen Gegner zu spielen, der auch andere Trikots anhatte im 11 gegen 11. Mir hat jetzt die Länderspielpause und im Testspiel, also hätte ich gar nicht so gedacht, aber mir hat das Spaß gemacht, ja.
Gegen Eupen habt ihr gespielt. Mhm. Merkt man eigentlich in Länderspielpause, muss gar nicht auf diese Saison eingehen, dann kannst du wahrscheinlich ein bisschen freier reden, aber merkt man eigentlich, das wollte ich immer mal fragen, wenn Länderspielpause ist und man ist nicht nominiert, merkt man eigentlich, dass dann im Training, dass die Guten weg sind?
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine, dass das Niveau sich verändert?
Das nicht unbedingt, also es ist... Jein, wenn man in kleinen Gruppen trainiert, gar nicht. Wenn man dann natürlich immer, man hat ja dann, damit man auch mal ein bisschen auf Großfeld spielen kann, nimmt man dann so ein paar U19 oder U23 Jungs mit, die natürlich gut sind, aber, und das kenne ich ja auch von mir selber, wenn du dann bei den Profis dabei bist, die dann nämlich überpesen und so richtig nervös sind, was ich auch voll nachvollziehen kann und das ist ja auch voll logisch. Und darunter sinkt dann schon so ein bisschen das Niveau, aber sonst in kleinen Gruppen gar nicht.
Vor allem, wenn du jetzt schon von jungen Spielern sprichst, ich versuche mal eine moderative Brücke zu schlagen zur Nationalmannschaft. Florian Wirtz hat in einem Interview unlängst gesagt, dass Marco Marin sein Vorbild war. Ich finde, daran merkt man auch ganz gut, wie alt wir geworden sind.
Traurig, ne? Ja, habe ich auch gedacht.
Marco Marin ist für mich immer noch der neue junge Wilde. Und der neue junge Wilde ist, glaube ich, mittlerweile Sportdirektor von Roter Stern Belgrad. Also, da sind wir angekommen. Da wollte ich dich mal fragen, wer war eigentlich dein Idol damals? Weil er nennt Marco Marin als sein Idol. Was war das bei dir?
Ja, ich hatte viele. Also Giovane Elba, der hat mich, glaube ich, zum Fußball gebracht.
Aber weil du auch als Stürmer gespielt hast in der
Jugend, ja, auch Nummer 9. Ich hatte auch ein Bayern-Trikot Nummer 9, Elba. Ja, und dann, das hat ja, dann Effenberg fand ich geil, ich fand Deisler geil, ich fand Lisa Razou geil, ich fand Dirk Kuyt geil, also ich fand so viele Spieler geil. Gerade so, ich habe ja auch so voll auf Trikots und so gestanden, also ich kann das gar nicht sagen, aber zum Fußball gebracht, würde ich sagen, hat mich Giovane Elba.
Ah, Giovane Elba, herrlich. Da geht mir immer so viel auf bei mir, wenn ich diese. Ich würde jetzt am liebsten stundenlang einfach nur darüber mit dir reden. Das machen wir auch irgendwann mal wieder, aber jetzt müssen wir vor allem auch mal wieder über die Nationalmannschaft reden. Deswegen gibt es ja auch diese Folge diese Woche, weil wir da ein bisschen drüber reden, aber keine Sorge, alle, die sich für die Nationalmannschaft nicht interessieren, wir reden auch noch über die Bundesliga später. Wo hast du es denn geguckt, das Spiel? Deutschland hat gegen Frankreich gewonnen, darüber habe ich mit Gregor schon gesprochen in der letzten Folge. Jetzt aber auch noch gegen Holland nachgelegt, 2-1 in Frankfurt, ich war im Stadion. Wie hat es dir gefallen, wo hast du es geschaut? Du bist ja sonst ZDF-Experte, diesmal waren die Kollegen von RTL dran. Das heißt, Kramer sitzt zu Hause, macht sich einen Hefeweizen auf und Tortellini und guckt das da oder wie läuft das?
Ziemlich genau so. Also Tortellini nicht, aber sonst exakt so. Ja.
Um es mal so die ganz offene Frage zu stellen, damit wir reinkommen in den Talk dazu, wie hat es dir gefallen, der Auftritt?
Super, muss ich sagen. Also ich fand es gegen Frankreich schon richtig gut. Gestern fand ich es auch richtig gut. Wir haben es ja oft genug thematisiert, ne? Gerade in diesen Nationalmannschaftsspielen ist es so wichtig, dass du Kontrolle über das Spiel hast, damit du wieder richtig Power für deine defensiven Aktionen hast. Man muss sagen, so wie wir jetzt spielen, in der Aufstellung, in der Formation, mit dem Spielermaterial, das ist wieder das Deutschland, was ich so lieben gelernt habe, so die beste Phase, fand ich so, war um 2010, 2012, da war Deutschland so unfassbar gut und die habe ich jetzt ein bisschen wiedererkannt, seit langem mal wieder in den letzten beiden Spielen, also wirklich, es hat mir wieder mal richtig, richtig Spaß gemacht zuzugucken, genau der Fußball, den ich so mag, wo mir richtig so einer abgeht und deswegen, ich saß gestern vorm Fernseher und habe mich wirklich gefreut.
Spürst du auch diese Euphorie, weil dann hast du ja mal den Platz gewechselt, als Fernsehmensch ist man ja sehr nah dran, als Spieler ist man noch mehr nah dran und kann meistens dann erst nach Abpfiff in beiden Fällen so ein bisschen abschalten und mal drüber nachdenken. Jetzt warst du ja mal vom Fernseher, merkst du auch, dass da was entsteht, weil mein Gefühl war das schon sehr so im Umfeld des Stadions. Die Stimmung während des Spiels war wieder nicht so gut, aber das liegt einfach generell an der Fußballkultur rund um die Nationalmannschaft, die ist halt nicht so da, die Stimme, und die Leute wissen nicht, wie sie supporten sollen. Da müssen wir irgendwie auch mal ran. Trotzdem hast du gemerkt, die Leute sind euphorisch. Das nimmst du auch so wahr, oder?
Ja, voll. Also, und ich fand auch so speziell in den letzten 20 Minuten hatte ich schon das Gefühl im Stadion, verglichen mit den Spielen aus dem letzten Jahr, dass das Publikum gewinnen wollte.
Ja,
und dass
total.
Man auch so merkte, boah, jetzt liegt hier gerade was. Und man hat auch gemerkt, dass die Spieler gewinnen wollten, weil sie sich so ein bisschen berauscht haben an ihrem eigenen Spiel, weil die wirklich ein geiles Spiel gemacht haben. Klar, wenn du unglücklich dann so 1-0 in Rückstand liegst, ist es immer erstmal so ein bisschen schwieriger zu spielen. Trotzdem, so über 90 Minuten gesehen, hat sich Deutschland wieder unfassbar berauscht mit ganz vielen kleinen Pässen, mit einer unheimlichen Dominanz, die dann auch total Spaß macht. Und wenn du das dann so 70, 75 Minuten spielst, dann hast du auch nochmal mehr den Drang, dieses Spiel zu gewinnen, als wenn du da so ein bisschen rumplänkelst und das ist eigentlich so ein 50-50-Spiel und du bist die ganze Zeit hin und her gelaufen. Also man kann sich an seinem eigenen Spiel schon berauschen und deswegen, also speziell so die letzten 10 Minuten, also bei jeder Ecke, da hat nochmal ein Deutscher nochmal so richtig angefeuert, Rüdiger
ja, Henrichs,
zweimal.
Ne? Ich erinnere mich an Henrichs, der da so Richtung, wo sonst in der Bundesliga der Gästeblock ist, in Frankfurt, so also Richtung zu den Deutschen neben dem holländischen Block, so Leute, los, Vollgas und so.
Und das ist ja auch ein schmaler Grat. Also das muss ich, also gestern haben Rüdiger und Henrichs, ich habe es ihnen abgekauft, dass sie es in diesem Moment richtig gefühlt haben.
Ja.
Es gibt natürlich auch Spieler, das habe ich auch ein paar Mal schon gesehen, die machen das dann einfach, weil das irgendwie mal gesehen wurde und das sieht ganz cool aus. Aber wenn du so das Gefühl hast, dass du dich belohnen willst für ein Spiel, weil es gut war, weil du die Stimmung aufrechterhalten willst, weil du es wirklich unbedingt gewinnen willst und das dann machst, das zieht mich dann auch schon mal als Fan in dem Fall dann auch mit.
Zwei Fragen, die ich jetzt an einen Fußballprofi habe, die ich mir selber nicht beantworten kann, die mir aufgefallen sind, die mich interessieren, sind einmal, das war auch, ich glaube, 60., 70. oder so, dann sah es so aus, als würde ein Holländer beim Einwurf auf Trainerseite von Deutschland da Zeitspiel machen und Nagelsmann ist richtig ausgeflippt. So, Mann, jetzt wirf so Richtung Schiri, der hält den Ball zu lang und sonst wie und hat richtig gesagt, so, das muss weitergehen, weil er auch natürlich suggerieren wollte, wir können auch gewinnen. Nimmt man das als Spieler dann wahr? Weil es gibt ja oft diese Diskussion, will man so ein Spiel, so ein Trainer, der draußen den Hampelmann in Anführungszeichen macht und pusht, oder will man den Professor, der da einfach auf der Bank sitzt und sich das anschaut. Weil ich hatte auch das Gefühl, dass diesmal auch so von der Trainerbank so ein bisschen auch der Push kam, weil Nagelsmann hat richtig Feuer gemacht da an der Seite, obwohl es nur ein Testspiel war.
Ja, es ist natürlich immer situationsabhängig. Ich glaube, die Situation, die du meinst, die habe ich auch wahrgenommen. Da hatte Deutschland gerade ganz lange den Ball.
Ja.
Und wenn du gerade ganz lange den Ball hattest und der Gegner ist kaputt, dann macht er Fehler. Und ich glaube, dass Nagelsmann in dieser Situation einfach mehr Dominanz aufbauen wollte und wir wollten schnell den Ball wieder gewinnen. Und dann helfen natürlich 10, 15 Sekunden, aus holländischer Sicht, wenn der den Einwurf macht, ein bisschen auf die Bremse drückt und alle mal den Puls ein bisschen runterbekommen. Wenn er dann natürlich dann direkt reinwirft und das Spiel weitergeht, ist die Chance sehr hoch, dass wir in einem Gegenpressing, weil die gerade kaputt sind, in so einer Art Teufelskreis stecken, dass sie dann wieder den Ball verlieren und wir die nächsten Angriff starten und die nächste Welle reiten können. Deswegen glaube ich, war es in dieser Situation eher taktisch bedingt. Generell, es kommt immer drauf an. Also ich finde, wenn die Mannschaft einen braucht, gerade wenn man zurückliegt, wenn das Spiel nicht so läuft, dann mag ich es sehr, ist meine persönliche Meinung, wenn ein Trainer auf das Spiel einwirkt, wenn er viel coacht, wenn er laut ist, wenn
wie
er Dirigent da ist.
Wie Dirigent quasi.
Genau,
ne?
wenn man merkt, okay, der hilft uns jetzt draußen. Wenn du natürlich 4-0 führst, und spielst das Ding runter, ja, dann brauche ich keinen, der da den Zampano macht, weil dann ist das eher so ein bisschen Show für einen selbst. Dann kannst du dich auch hinsetzen und hast deine Arbeit getan. Wenn es richtig ist, und in diesem Fall fand ich es von Nagelsmann sehr gut, weil ich auch gespürt habe, so, ja, wir brauchen weiter den Ball, wir wollen unsere Dominanz weiter ausbauen, weil das Einzige, wo die Holländer so ein bisschen ins Spiel kamen, ist, wenn sie mal so lange Ballbesitzpassagen hatten, was auch normal ist. Deswegen glaube ich, war es da eher taktischer Natur und das finde ich immer gut, wenn man dann auch von außen einwirkt.
Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, war, als Holland das 1-0 gemacht hat, dann habe ich innerlich, jetzt gefreut, ist Quatsch, aber ich war nicht so besonders traurig, weil ich dachte, das ist ein Testspiel und mich interessiert das jetzt mal, wie diese Mannschaft, die gerade seit 5 Tagen oder seit 4 Tagen so getragen wird, auf so einer Euphoriewelle schwebt, wie die damit jetzt so umgeht. Denkt man als Trainer oder als Spieler dann vielleicht auch manchmal, ist gar nicht so schlecht, jetzt wissen wir mal, wie das ist, in Rückstand zu geraten mit so einer jungen Mannschaft, die neu zusammengewürfelt wurde in manchen Ecken, oder will man einfach jetzt nur noch positive Erlebnisse haben?
Also ich habe noch nie gedacht, als der Gegner ein Tor geschossen hat, ja, ist vielleicht auch mal nicht schlecht, auch in keinem Testspiel. Ich glaube, also man darf ja auch nicht unterschätzen, klar war das jetzt eine neue deutsche Nationalmannschaft mit vielen, die gerade eine gute Form haben, aber die jetzt noch nicht so auf dem internationalen Radar angesehen sind, aber das sind alles Fußballprofis, ne? Also die sind alle in ihrer Jugend, in ihren Vereinen, also wenn du Nationalspieler wirst, dann hast du auch in deinem Verein mal richtig was geleistet. Wie oft die schon in Rückstand geraten sind, wie oft die einen Fehler abschütteln mussten, wie oft die mit Rückständen umgehen mussten, das ist jetzt nichts Spezielles in einer Mannschaft. Also gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, Toni Kroos auf dem Feld hast und der kriegt nach dem Rückstand den Ball, ja, der denkt nicht so, Männer, jetzt aber mal schnell nach vorne.
Ja.
Der spielt seinen Stiefel einfach ganz normal runter und kann den Puls eines Spiels spüren, kann den Rhythmus eines Spiels spüren und ändern. Also das habe ich jetzt gar nicht gedacht.
Okay, aber es war auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die Mannschaft reagiert, ne? Nämlich spielerisch. Das hat mir sehr imponiert, auch auf diesem sehr merkwürdig tiefen Rasen. Also als Gladbacher, du und ich, sind wir eh so ein bisschen negativer Rasenavers geworden, nennen wir es so. Also da kamen einige Traumata aus Saarbrücken wieder hoch. Aber dass sie einfach spielerisch das versucht haben zu lösen, das hat mir sehr, dass sie nicht nervös wurden, weißt du, das hat mir gefallen.
Das ist das Wichtigste bei der deutschen Nationalmannschaft und das wird auch nicht passieren. Das Spielermaterial, was wir haben, also wir dürfen uns auf ein Spiel nicht einlassen und das ist, wenn es hin und her geht, weil dafür sind unsere Spieler dann nicht gut. Wir haben aber auf dem Platz Weltklasse, wenn es darum geht, dass wir uns den Gegner zurechtlegen, dominant sind, mit dem Ball spielen. Und das heißt ja nicht, dass es langweilig ist oder wir uns das Ding von links nach rechts schieben, sondern wir haben ja auch, also wir haben unfassbar schönen Fußball gespielt und dafür haben wir die Spieler. Wenn eins nicht passieren darf, ist, dass wir nach Rückstand nervös werden, aber das wird bei diesen Spielern auch nicht passieren.
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass das passieren wird. Wer total in den Fokus gerückt ist in diesem Lehrgang der 2 Länderspiele, ist ja Maxi Mittelstädt. Das hätten, glaube ich, vorher auch nicht viele gedacht. dass der so im Fokus ist nach diesen Spielen. Und wenn dem vorher einer gesagt hätte, du spielst zweimal von Anfang an, du wirst eine mehr als solide Leistung bringen, eher gut, hast ein fast Eigentor drin, hast einen Fehlpass zum 0-1 gemacht und dann aber auch noch ein Traumtor zum 1-1. Also ist ja wirklich wie actionreich. Was denkst du jetzt so? Du warst ja auch mal ein sehr junger Spieler. Wie geht man aus so einer Woche dann raus? Also wie bewertet er das selber? Weil das ist ja, er hat ja mehr erlebt als manche in ihrer ganzen Länderspielkarriere in diesen zwei Testspielen.
Ja, also ich glaube, dass er unheimlich stolz auf sich ist. Das kann er auch sein, was er in dem Jahr gemacht hat. Er hat natürlich goldrichtige Transferentscheidungen getroffen, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hatte Glück mit der Trainerauswahl, die genau sein Spiel spielen. Also Maxi Mittelstädt bei Hertha, wenn es nur hin und her geht und ständig irgendein Außenspieler auf dich zudribbelt, ja, bringt dir keinen Mehrwert. Maxi Mittelstädt in einer Mannschaft, wo Ballbesitz gefordert ist, wo Außenverteidiger Lösungen finden, wo man permanent mit anschieben kann, macht total Sinn, ne? Also, ja. Und man hat ja auch gemerkt, so, wenn bei den Gegenpressing-Szenen, dann hat er zweimal den Dumfries da an der Linie, war der Ball war ganz klar für die Holländer und dann schreit er den Schiedsrichter an. Also dann bist du ja auch richtig da, weil du brennst richtig, weil du hast gerade den Adler auf der Brust, bist gerade neu drin, willst dich zeigen, willst Deutschland zeigen, was du für ein geiler Kicker bist. Also mit ein bisschen Abstand wird er, ja, also er weiß es auch jetzt schon, dass die Saison natürlich unfassbar für ihn gelaufen ist, aber ich glaube, dass er auch so ein ganzes Jahr auch noch mit der EM dann auch krönen kann.
Glaubst du, das ist auch so ein bisschen das, was der Trainer mit dem Momentum meint, dass die Spieler in ihren Verein haben müssen, weil gerade so ein Mittelstädt, der ist zwar ein selbstbewusster Typ, aber wenn der VfB jetzt 14. oder 18. wäre oder 10. oder so, dann hätte er den Schiri wahrscheinlich vorm ausverkauften Frankfurter Stadion nicht so angeschrien mit dem Selbstbewusstsein, oder? Also ist das das, was dann kommt, weil es im Verein läuft? Weil das ist immer die Frage, die ich mir stelle. Bringt das wirklich so viel, wenn es in deinem eigenen Club läuft? Oder ist es bei manchen nicht sogar, scheiß auf meinen Verein, jetzt zeige ich mich nochmal hier in der Nationalmannschaft und zeige mal, was ich richtig kann? Also wo ist die Wahrheit da in dieser Frage?
Es ist ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, Momentum finde ich gut. Vor allen Dingen finde ich gut, dass wir viele Spieler aktuell im Kader haben, die eine Dankbarkeit und Demut mitbringen. Das ist für einen 23er Kader nicht unwichtig. Ich will jetzt nicht von vor 10 Jahren reden und ich möchte auch nicht sagen, dass alles, was vor 10 Jahren galt, heute gilt. Aber 2014 hatten wir auch einen Kader mit Ginter, Durm, Weidenfeller, Zieler, einem ganz jungen Draxler, Großkreuz, Kramer. Also wir hatten auch viele von dieser Fraktion Wasserträger dabei, die einfach sehr dankbar und demütig waren, dabei zu sein. Und ich glaube, dass das einer großen Gruppe nicht schadet, weil du für ein Turnier vielleicht 14, 15 Spieler brauchst und die anderen müssen einfach nur dankbar sein. Das macht was mit einem Team. Das bewerte ich positiv. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Momentum ist wichtig, ja, aber ich halte es vor allen Dingen für wichtig, dass man Spieler mitnimmt und spielen lässt, die in ihren Vereinen so spielen, wie bei der Nationalmannschaft gespielt wird. Also Beispiel, im Moment spielen bei uns nur Spieler von Bayern München, Real Madrid, Stuttgart und Leverkusen. Und die haben alle in ihren Vereinen gerade, keine Ahnung, 80% den Ball.
Ja.
Wenn du jetzt einen formstarken mitnimmst, der, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein Verein an, von Atletico Madrid von vor 7 Jahren ist.
Ja.
Der kennt diese Spielweise nicht. Der ist vielleicht gut, der hat auch gerade vielleicht ein gutes Momentum, eine gute Form. Der ist aber gerade nicht geschaffen für den Style, wie wir spielen. Von daher halte ich es auch sehr wichtig, dass du Spieler von Vereinen mitnimmst, die eine gute Form haben, die aber auch dieses Spiel, was wir spielen, was das Spielermaterial hergibt, spielen. Also wenn Toni Kroos, Musiala und Wirtz spielen, dann kann daneben nicht Jens Jeremies spielen.
Ja.
Obwohl Jens Jeremies in einem anderen Verein eine ganz tragende Rolle hat und gut ist. Der kann aber dann nicht spielen, weil es nicht matcht. Also ich bin gar kein Fan von dieser Sache, wir bauen jetzt hier einen Abräumer und einen Treter und dann einen, der Fußball spielen kann. Weil der Treter kann mit dem Fußballspieler nichts anfangen, der Fußballspieler mit dem Treter nichts. Deswegen ist auch Andrich perfekt, den wir so als Treter sehen.
Weil der beides kann.
Der kann aber auch einfach gut Fußball spielen. Ja. Und das ist das Wichtige an dieser Position.
Und Andrich spielt ja eigentlich jetzt als Laie, wenn ich aufs Feld gucke, genau das. Also genau. Wenn du Xhaka als Äquivalent siehst zu Toni Kroos, als Ballverteiler, als ruhiger Dirigent, der abkappt und sagt, nee, wir spielen doch über rechts und dann doch nach links. Und er spielt so um ihn herum, spielt doch eigentlich 1:1 die gleiche Sache. Oder für den ist das ja nicht wie eine Länderspielpause, sondern er macht einfach den gleichen Job.
Genau, das meine ich. Also Leverkusen spielt natürlich häufig aus einer Fünferkette, das wird aber jetzt zu fachlich. Mhm. Trotzdem ist Andrich der Spieler auch im Verein, der die Position hält, also der im Zentrum ganz klar über Dreiecke so den Ball verteilt, und das macht er bei der Nationalmannschaft auch. Wenn Toni Kroos spielt, kippt er immer links in seine Toni Kroos-Position, und dann brauchst du halt einen mit Andrich, der im Zentrum mehr oder weniger steht. Er hat jetzt in den letzten beiden Spielen sehr viel Freiraum gehabt, deswegen hat er auch viele Ballbesitzphasen. Mhm. Aber trotzdem brauchst du jemanden, der da das Zentrum hält, um einen Gegner zu binden, damit eventuell Toni Kroos einen Pass ins Halbfeld frei hat. Also diese Position ist ganz wichtig. Aber wenn du den natürlich anspielst und dann Jens Jeremies, ich habe zu wenig in Erinnerung, ich möchte ihn jetzt auch nicht underraten, aber in meiner Erinnerung
war das war so, schon sehr gut.
War das so? Ja, der war sehr gut, aber in meiner Erinnerung war das eher so Grätsche, Schuss drüber. Und deswegen, wenn da dann ein Typ
jetzt, mit Thomas Gravesen, genau, auch wenn er kein Deutscher ist.
Genau, wenn der dann da steht und Toni Kroos spielt ihn an und er weiß nicht, dass er mit einem Kontakt klatschen soll und verliert da immer den Ball, ja, dann kannst du diesen Spieler leider nicht gebrauchen, obwohl er vielleicht ein richtig guter Spieler ist in einem anderen Verein und ein gutes Momentum hat. Also dieses Passung-Ding. Mhm. Passung ist eins der wichtigsten Sachen im Fußball. Wir hatten das ja auch schon mal. Was ist, wenn wir jetzt Christian Streich und Carlo Ancelotti tauschen? Dann steigt vielleicht Real Madrid und Freiburg ab. Obwohl es beide Weltklasse-Trainer sind.
Manchmal muss es einfach passen, ne? Genau. Ranieri, Leicester. Einfach so, weißt du, so Sachen, die dann einfach so funktionieren. Das gibt's schon. Wie hast denn du, wie jubelst denn du, wenn so ein Tor fällt, das 1-1? Bist du dann der TV-Experte, der das so süffisant zur Kenntnis nimmt? Oder bist du aufgesprungen beim 1-1?
Nee, also ich springe. Also während so ein Turnier, also wenn Deutsche im Fußball, im Handball, wenn es um die Wurst geht, ne, wenn es um Pokal geht oder bei Olympia, wenn da einer im Bogenschießen das Ding in eine 10 schießt, ne, dann springe ich auch auf, dann bin ich emotional. Aber jetzt bei so einem Testspiel, ich habe jetzt auch nicht.
Du hast jetzt nicht über den Dächern von Düsseldorf Major Tom angemacht.
Nee, genau. Ich habe jetzt freue mich dann, aber ich klatsche jetzt nicht in der Hände und mache jetzt den Hampelmann, sondern ich glaube, ich habe einfach weiter Nudeln gegessen.
Wie ist das eigentlich in der Halbzeit bei diesen, wenn du jetzt Experte bist, ne? Keine Ahnung, bei irgendeinem Turnier und in der Halbzeit guckt ihr das Spiel. Da sitzt man doch dann aber schon und rastet komplett aus. Oder macht man sich sofort Notizen für die Halbzeit, weil Jochen Breyer mich irgendwas fragt zu Doppelsechs oder so. Oder seid ihr da wirklich dann, sitzt ihr da mit Chips und Mertesacker und eine Kiste Flensburger und...
Da sind wir Fußball, also gerade mit Merte ist es natürlich geil, also da sind wir Fußballfans, also dann genauso. Ja. Und wenn der Jochen Breyer, der tingelt da immer so ein bisschen rum und dann, was ist da passiert, was ist hier passiert? Ja, das erklären wir dir gleich.
Das erklären wir dir gleich live on air vor 15 Millionen Leuten. Übrigens, weil ich es gerade gesagt habe, muss ich nochmal kurz ansprechen, es war so lustig vor Ort, wegen dieser ganzen Major-Tom-Nummer. Ist ja jetzt mittlerweile bekannt, dass das hier im Oktober entstanden ist. Liebe Grüße an Gregor Rühl. Und dann ist ja, was da draus geworden ist mit Internet, was sich draufsetzt und sonst was, mega geil und lustig. Und dann, als ich ankam am Stadion für den Doku-Dreh fürs ZDF, die da kommt am 1. Juni, kamen dann ganz, ganz viele Journalisten auf mich zu und sagten so, hast du schon mitbekommen? Die spielen das. Und ich so, was, machen sie jetzt doch? Und dann ging das so gerade so rum, dass sie jetzt spielen, wenn ein Tor fällt für Deutschland, das Major Tom-Lied. Und wie ich alle Journalisten, die so kamen so zu mir und so, ihr habt's geschafft, ist ja irre. Und das war mir dann fast schon unangenehm, als das Tor gefallen ist, weil dann alle, ich saß so etwas rechts von der Haupttribüne und die Leute haben sich teilweise so umgedreht und geguckt und so aufs Ohr gezeigt. Hast du gehört? Und dann wird's schon zu kultig. Dann dachte ich schon so, ah nein, oh Gott. Aber es war natürlich eine wahnsinnig lustige Nummer insgesamt. Aber was da dann raus geworden ist, natürlich echt verrückt.
Also für Gute, also der Song...
Warum es auch nur einmal kam, ich verstehe es nicht.
Das verstehe ich auch nicht. Der Song, finde ich, passt wie die Faust aufs Auge. Und für gute Ideen sollten einem nie unangenehm sein. Ich verstehe, was du meinst, aber muss dir nicht unangenehm sein.
Nein, nicht unangenehm, aber du weißt ja, wie es ist. Ne? Du denkst dann immer so, oh Gott, wir haben da ein Monster erschaffen. Und es kam auch jemand vom DFB auf mich zu, so grinsend, hat so eingeschlagen und sagt so, boah, hast du uns schön auf Trab gehalten hier die letzten Wochen, weißt du, so begrüßt zu werden. Da dachte ich so, Oh Gott. Naja.
Und nun Werbung.
Leute, bald ist Europameisterschaft, die EM steht vor der Tür, ich freue mich so. Aber trotzdem bleibt ja mal eine Frage, wo guckt man diese verdammten Spiele? Guckt man die beim Nachbarn, bei Jörg? Guckt man die bei Katja? Guckt man die im Stadion? Guckt man die ganz konzentriert alleine vom Fernseher? Aber die meisten Leute, die gucken ja gerne in Gesellschaft mit ganz vielen Menschen zusammen, die man Freunde nennt. Und da kommt mein heutiger Werbepartner ins Spiel. Das ist Lidl Deutschland. Und Lidl organisiert euer eigenes Lidl Fanfest, also ein Private Viewing für die UEFA Euro 2024. Dieses Private Viewing könnt ihr gewinnen. Und das beinhaltet eine Teilnahme von 50 bis 250 Personen. Es gibt eine große LED-Leinwand für die Übertragung eines Spiels während der Fußball-Europameisterschaft. Es gibt Foodtruck und Getränkestationen, eine Fotobox, eine Kinderspielstation und viele weitere Überraschungen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, Schmidt ist ja schön und gut, aber wie nimmt man denn da teil? Ja, das sage ich euch. Mit mindestens 5 Leuten aus eurer Community in einer Reihe aufstellen, ein Video eurer Teamaufstellung machen, also bitte wie bei Fußballspielen von links nach rechts filmen, ob ihr dabei singt, euch vorstellt oder einfach nur lächelt, könnt ihr selbst entscheiden und das Video über lidl.de/fanfest hochladen. Die Kontaktdaten angeben, Teilnahmebedingungen bestätigen und Daumen drücken. Und ihr braucht eine Fläche von 250 bis 500 Quadratmetern und die Teilnahme ist bis zum 5. Mai möglich. Und es ist ganz egal, ob ihr einen Sportverein, einen Freizeitverein, also eine soziale Einrichtung, Nachbarschaft oder einfach eine Freundesgruppe seid. Ihr könnt euch einfach bewerben und vielleicht klappt es ja mit einem eigenen Fanfest. Mehr Infos findet ihr auf lidl.de/fanfest und in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS.
Nochmal zurück zur Taktik. Wir haben ja jetzt gegen zwei, würde ich behaupten, mitspielende Mannschaften gespielt. Wenn wir jetzt... Ja, du schüttelst schon so halb mit dem Kopf. Meine Frage zielt ein bisschen darauf auf, wenn wir jetzt so eine richtig tiefstehende Mannschaft bekommen. Keine Ahnung, ich würde jetzt einfach mal behaupten, die Schotten.
Das wäre das Beste.
Auch wenn sie gegen Holland am Anfang sehr krass mitgespielt haben. Am letzten Freitagabend habe ich mir angeschaut. Sind dann trotzdem unter die Räder gekommen, aber relativ unverdient in der Höhe, egal. Brauchen wir dann nicht doch diesen klassischen Neuner vorne drin? Darüber diskutieren ja jetzt alle. Oder sollen wir so spielen mit Havertz vorne und Gündogan? Oder sollte man Gündogan und Havertz tauschen und Füllkrug vorne reinstellen? Oder wie siehst du das?
Also das Beste, was uns passieren könnte, wäre ein tiefstehender Gegner.
Wieso?
Weil wenn Musiala, weil wir uns mit in dieser Kombination mit Toni Kroos, legen wir uns die Angriffe so zurecht, dass wir nicht in den ersten 20 Minuten, aber irgendwann hast du mit Musiala und Wirtz und Kai Havertz drei Ausnahmespieler, vor allen Dingen jetzt Musiala und Wirtz, auch was die für ein 1 gegen 1 haben und auch was die für einen Schuss haben, für eine letzte Aktion haben, wenn die permanent in 16er Nähe sind, dann... Ja, also dann fällt irgendwann eine Kirsche und selbst, dann kommt mal eine Flanke, dann werden die Schotten wieder einen aus dem 16er schießen, dann hast du hinten Tah und Rüdiger, die unfassbar schnell sind in der Restverteidigung, da brennt auch nichts an und dann baut sich so Welle um Welle auf, also ich glaube gegen einen tiefstehenden Gegner, das ist der Best Case für uns und für unser Spielsystem. Der Worst Case und das Schwierigste ist, wenn du sowas wie die Österreicher hast, die 1 gegen 1 über den ganzen Platz verteidigen. Das ist wirklich schwer.
Da kommen wir später noch zu den Österreichern, ja, auf jeden Fall.
Das ist das, was schwer ist. Und zu dieser klassischen Neun, ich liebe Niklas Füllkrug als Spielertyp und auch so als Typ. Man darf aber nicht unterschätzen, was der Kai Havertz auch hat. Ne? Der Kai Havertz
bin ja Havertz-Fan, ne? Also nicht falsch verstehen.
Ja, klar, aber der Kai Havertz hat auch in dieser Konstellation, erstmal hat der Tiefgang. Ja. Was wichtig
der
ist.
Der reißt halt zwei Leute
genau,
mit, ne?
Genau. Das ist nicht unwichtig und der ist auch physisch da, ne? Also das ist ich habe ein paar Mal gegen den gespielt, das ist ein Kopfballmonster, ne?
Das
Monster.
Vergessen die Leute mal, weil Havertz, wir kennen ihn noch aus Leverkusener Zeiten als sehr dünnen Jungen, so schlaksig. Und der hat ja echt zugelegt, ne? Ich habe ihn ja in London getroffen, der ist ja, also ich bin 1,87 und habe so nach oben geguckt. Der ist echt, ich hatte das nie so auf dem Schirm, was das für ein Koloss ist. Also wirklich nicht.
Und der hat auch ein geiles Timing im Kopfball.
Das und du merkst einfach auch seine Erfahrung mittlerweile, wie er mit so einem Van Dijk umgeht und so, weil der halt gefühlt die alle drei Wochen gegen den spielt. Das ist auch nicht so irrelevant, oder?
Ja, voll. Also genau richtig. Man hat das ja gestern gesehen und Van Dijk ist, glaube ich, in der so Innenverteidigung in der Luft so das Beste, was es gibt. Mhm. Also der Kai Havertz auch, der hat auch zwei, drei geile Bälle festgemacht, wenn die Holländer uns beim Abstoß so zugestellt haben und Marc-André einen Ball zwischen die Ketten gespielt hat, auch den festzumachen, auch mit einer Regelmäßigkeit festzumachen, das war schon gut.
Glaubst du, unser Kader wird sich noch deutlich verändern? Also das Ding ist, die EM ist in weniger als 3 Monaten. Aber wenn man jetzt mal so weniger als 3 Monate zurückdenkt, was da alles war, ne? Türkei-Länderspiel und sonst wie. Also es kann einfach extrem viel passieren ja im Fußball. Das müssen wir jetzt einfach mal so außer Acht lassen gerade, weil wir können nicht in die Zukunft schauen. Aber wenn Stand jetzt, wenn alles so bleibt, wie es ist, glaubst du, es wird sich noch viel verändern? Also es gibt natürlich Leute, die jetzt sich nicht zeigen konnten, wie Beste zum Beispiel. Da wartet jemand wie Gosens, der hofft wahrscheinlich noch, weil je nachdem, wie da sich so das entwickelt, der Zweikampf, wie ist das mit Goretzka, mit Mats auch und den Jungs, Trappo, Gnabry, Sané, da sind ja viele dabei, die einfach jetzt noch auf den Zug aufspringen wollen. Da wird sich doch ein bisschen doch, wird sich doch noch tun, oder?
Also ich sage, auch aufgrund dessen, dass auch noch die EM hatten 23er Kader, ich glaube, wir hatten jetzt 24 dabei.
Ja.
Da muss sowieso noch einer weg. Ich lege mich fest und sage, dieser Kader wird auf maximal zwei Positionen noch verändert.
Wenn sich niemand verletzt.
Genau, wenn sich niemand verletzt. Okay. Weil man ja auch einfach sagen muss, man hat jetzt so dieses, also man hat jetzt eine Euphorie geschaffen. Mhm. Man hatte so das Gefühl, und das ist immer nach Siegen so, dass es im Team stimmt. Mhm. Das kann auch manchmal trügerisch sein, aber trotzdem, also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieser Kader fast in Stein gemeißelt ist.
Okay.
Was auch total logisch ist. Also warum sollst du jetzt Baustellen aufmachen?
Wie siehst du das mit der Torwartposition? Jetzt kann man mir natürlich Befangenheit unterstellen, weil ich ja diese Doku mache, unter anderem auch über Marc und so, aber mich interessiert das einfach, warum er sich da so früh festgelegt hat und jetzt nachträglich nochmal. Wie siehst du, weil Ter Stegen hat ja super gespielt und ist bei in Spanien letzte Saison bester Spieler des Jahres, nicht Torwart, sondern bester Spieler des Jahres gewählt worden. Also der kann was, hat man jetzt auch wieder gesehen. Und Neuer ist natürlich auch Weltklasse, muss man nicht drüber reden. Das ist eh ein Luxusproblem. Aber warum glaubst du, hat er sich da so früh festgelegt?
Warum er sich so früh festgelegt hat, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt Trainer wäre, ich finde beide Weltklasse. Ich mag Marc, auch weil ich mit ihm zusammengespielt habe, natürlich sehr, sehr gerne. Und finde ihn am Fuß vielleicht sogar noch einen Ticken besser als
Neuer. Das dachte ich nämlich gestern auch. Er hat zweimal Balleröffnung gemacht durchs Zentrum, dass sich kaum jemand traut, vielleicht außer Jan Sommer. Oder vielleicht auch Manuel Neuer wieder, ne? Klar, der gehört auch dazu. Das ist halt auch echt scheiße schwer, ne, als Trainer.
Wir müssen nicht drüber reden. Also es sind zwei Weltklasse-Torhüter. Das Einzige, was für Manuel Neuer spricht, und das ist ein Punkt, den ich voll verstehe und sehe, wenn ein Spieler auf Manuel Neuer zuläuft, ist es einfach der Name Manuel Neuer, der das Tor vielleicht nochmal 2 Zentimeter kleiner erscheinen lässt.
Jetzt kann ich aber natürlich dagegen halten und sagen, in den letzten zwei Turnieren war er da ja.
Ja.
Hat das die Japaner interessiert oder nee. Die Costa Ricaner?
Nee, also da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Also du denkst ja jetzt auch nicht drüber nach, aber trotzdem, wenn du so ein bisschen Zeit hast und auf Manuel Neuer zuläufst, also Manuel Neuer hat nochmal einen outstanding Namen mehr, auch für den Kopf. Also obwohl es vielleicht gar nicht, also ich kann nicht sagen, wer besser ist, keine Ahnung, die sind beide. Ja. Das ist für mich Platz 1 und 1 auf der Welt, die beiden Torhüter.
Ja, ne? Ich sag das
also. Deswegen ist halt einfach nur diese psychologische Komponente, vielleicht ein bisschen, dass man sagt, ey, Manuel Neuer strahlt aufgrund seines Namens nochmal etwas und auch aufgrund seiner Größe nochmal etwas aus. Etwas anderes. Ja. Punkt.
Also sollte Manuel Neuer fit zurückkommen und ins Tor zurückkehren und dann die Nummer 1 werden, also der Trainer hat sich ja festgelegt, dann wird er ja dann ja auch die Nummer 1. Dann ist aber sehr wahrscheinlich halt Ter Stegens Turnier die WM 26.
Und ich glaube, und das ist natürlich auch, also das ist eine Tragödie, weil der Marc-André Ter Stegen so ein guter Torhüter ist, ne? Und dass der halt in den Jahren geboren ist, wo Manuel Neuer noch spielt, das ist natürlich tragisch. Das muss man echt sagen, das tut mir auch richtig leid, aber es ist leider so.
Wie war das eigentlich 2014 bei dir? Nimm uns mal mit in so einen Kopf eines jungen Spielers, der sich Hoffnung macht, vielleicht mit zum Turnier zu kommen, zur WM 2014 und jetzt halt äquivalent 2024 Turnier im eigenen Land, was mindestens genauso krass ist wie eine WM in Brasilien, finde ich. Was geht da so in einem vor? Hofft man fast schon Angst vor dieser Aufgabe, einfach mal so polemisch gefragt? Ja, also du hattest ja, deine Konkurrenz waren Kroos, Özil, Schweinsteiger, Khedira und dann im letzten Test Polen war das, glaube ich, ne? Goretzka, Meier, Draxler, das war ja richtig... Da war ja richtig Alarm und du hast es aber gezogen. Was geht im Kopf vor? Was ist, wenn der Trainer anruft, der Löw, und sagt, du bist dabei?
Ja, er hat mich ja mit ins Trainingslager genommen nach dem Polenspiel, überraschend, und hat gesagt, ja, Khedira, ein bisschen Wadenprobleme, Schweinsteiger lange verletzt gewesen, deswegen, wir wollen noch einen zusätzlichen Sechser mit ins Trainingslager nehmen. Und da habe ich natürlich Lunte gerochen, ne? und man muss einfach sagen, also was ich da gemacht habe, ne, das, also in diesem Trainingslager, ich habe mich auf jedes Training vorbereitet, als wäre es ein Spiel gewesen, ne?
Wie hast du das gemacht?
Ja, ich war um 10 Uhr schlafen, ich habe regeneriert wie sonst was. Hab mich auch so von der Einstellung, ich bin da auf den Trainingsplatz gegangen und wenn alle anderen, die sicher dabei sind, mit 80% trainieren, was normal ist, und da ist einer, der trainiert wirklich mit 120%, dann bringt das schon was, ne? Und ich habe dann auch so ein bisschen die Zeichen erkannt, dass Yogi hat mich dann voll häufig auch so gelobt und hat mich auch einmal öffentlich gelobt. Und dann habe ich gedacht, boah, vielleicht kannst du echt auf diesen Zug aufspringen, da muss dann noch ein bisschen was passieren. Ja. Dann rechnet man natürlich darum, dann schiebt man darum, jede Position muss doppelt besetzt sein, dies, das. Also da macht man sich unnormale Gedanken drüber, ne? Aber ja, man hofft natürlich, weil man weiß, ein Turnier mit Deutschland zu spielen, das ist jetzt auch nicht alltäglich. Und deswegen, also in diesem Trainingslager, da würde ich gerne mal meine physischen Daten sehen. Da bin ich komplett eskaliert und marschiert. Und ich weiß noch, dass wir dann auch so Sachen, ich habe mich auch ein paar Mal so versteckt, weil da hatten wir ja diese Amerikaner, die dieses neue Krafttraining gemacht haben. Ja. Und da mussten wir immer so mit Gewichten auf unseren Armen mussten wir immer so hochspringen. Und ich konnte das nicht.
So Explosionstraining.
Dann, ja, ja, also, genau. Ja. Da war ich so schlecht. Ne? Und ich habe mir gedacht, das darf keiner sehen. Ich kann auch keine Klimmzüge. Ne? Und immer wenn diese Übungen waren, dann bin ich da was trinken gegangen, habe probiert, mich mit irgendwem anders zu unterhalten, damit das halt keiner von den Fitnesstrainern sieht, damit die nicht sagen, ey, was ist das denn für eine Wurst, den können wir ja gar nicht gebrauchen. Also da habe ich wirklich an alles gedacht. Da habe ich mir richtig durchgemogelt.
Und wie ist das, wenn dieser Anruf kommt? Hast du die Nummer schon eingespeichert? Steht dann da Joachim Löw auf dem Handy?
Es kam kein Anruf. Nach dem Trainingslager war das letzte Spiel gegen Kamerun.
Wie macht Löw das denn? Wie so ein Mafioso, dass er da einfach so eine Espresso-Tasse vor dein Bett stellt als Zeichen und
du bist dabei? Gegen Kamerun in Gladbach und ich kam
in Gladbach,
und
ja.
Ich kam rein.
Wieso spielen wir immer in Gladbach?
Weiß ich nicht. Ja, das bringt Glück. Bin ich reingekommen und dachte schon, boah, ich bin einer von dreien, der reingekommen ist, das ist eigentlich ein Zeichen, aber du willst es ja nicht wahrhaben, dass das ein Zeichen ist. Und dann hat abends nach dem Spiel um 12:30 oder so, wir waren im Hyatt in Düsseldorf, hat Olli Bierhoff an mein Zimmer geklopft und hat gefragt,
ist der Kruse da?
Nee. Und hat gefragt, was ich für eine Trikotnummer will. Ich bin dabei.
Oh.
Und da habe ich, ey, wirklich, ich habe fast angefangen zu heulen, ne, wirklich. Kann ich auch jetzt fast noch anfangen zu heulen. Habe das Zimmer zugemacht, habe gesagt, ich hätte gern die, der meinte, es ist nur noch die 14 übrig. Dann habe ich noch mit Draxler die 23 getauscht. Ist egal.
Passt doch viel besser.
Und ja, also, ja, genau. Ja. Und dann, ich habe direkt meine Mutter angerufen. Ich habe vor Freude geweint. Ne? Ich habe in den Spiegel geguckt, habe so gejubelt. Da habe ich mal wirklich richtig gejubelt. Und ich war einfach bei der WM dabei. Ja.
Hat der Bierhoff das noch auf dem Flur gehört wahrscheinlich, ne? Wie dein Schrei.
Ja, klar. Ich weiß es nicht mehr, weil das ist gelöscht. Aber ich habe den bestimmt umarmt, weil ich mich so gefreut habe.
Das finde ich umgedreht auch so lustig. Das muss ja für Olli Bierhoff auch so geil sein. Geht in Aufzug, drückt auf die 3 und frohe Kunde zu überbringen, ist ja das Geilste überhaupt. Das habe ich auch in der Doku, das kann ich jetzt schon spoilern. Die Antwort verrate ich nicht. Aber auch den Trainer gefragt, wie ist es eigentlich, wenn man dann so durchs Handy geht und die Leute anruft, also an Nagelsmanns Stelle und dann den Leuten sagt, du bist dabei und so. Wie sehr freut man sich darauf und welche Reaktion erwartet man von Spieler A und Spieler B und so. Das ist echt ganz witzig. Also, weil das natürlich einfach, glaube ich, richtig Bock macht. Das macht glaube ich, richtig Spaß. Ja. Eine Frage habe ich aber noch zu den Länderspielen jetzt. Die Spieler, die jetzt nicht dabei sind, ihr seid am Ende, klar, ihr seid Mannschaftssportler, aber ihr seid ja auch Ich-AGs so ein bisschen. Wie ist das jetzt eigentlich? Man kann ja, also man ist ja Fan irgendwie der deutschen Nationalmannschaft, auch wenn man ausgebotet wurde, aber irgendwie will man dann ja auch nicht, dass die erfolgreich sind, weil dann, sonst wirst du ja nicht mehr angerufen, weil wenn wir jetzt beides verloren hätten, wäre der Kader vielleicht doch nochmal wackeliger geworden. Das ist ja eine ganz eklige Situation. Ja. Jetzt die völlig offene Frage, guckt man die Spiele dann überhaupt?
Also ich gucke die, ich bin mir sicher, dass das bei allen Profisportlern so ist, weil wenn sie diese Ich-AG, dieses Überleichen-Gehen nicht in sich hätten, dann wären sie keine Profisportler. Aber wir hatten damals im Trainingslager ein Testspiel gegen die U20 und ich habe die zweite Halbzeit gespielt und ich wusste, dass ich die zweite Halbzeit spiele und ich habe natürlich gehofft, dass die in der ersten Halbzeit verlieren.
Ja. Aber ist das ja logisch. Ist ja menschlich.
Ja, klar. Also ist ja klar. Also wenn jetzt der, du hast den erfolgreichsten Podcast des Jahrzehnts und wenn jetzt einer kommt, der jetzt auf Platz 1 ist, dann denkst du ja auch, ja, hoffentlich versprechen die sich mal ein paar Mal. Also das ist ja irgendwie, das kann ja jeder aus seinem Leben ableiten.
Ja.
Wenn jetzt, keine Ahnung, man streitet sich um eine Beförderung und beide halten einen Vortrag, ja, dann hoffst du natürlich, dass der eine stolpert und stottert.
Wie schafft man das dann jetzt auch in Bezug auf die Bundesliga, auf die nationale Ebene gebracht, diesen Teamgedanken hochzuhalten? Also du hast dann, keine Ahnung, du hast eben schon gesagt, du spielst jetzt gerade nicht so oft. Bei dir ist es jetzt so, dass auch noch oft so sehr jüngere Spieler, so wie Rocco Reitz zum Beispiel, deinen Platz dann eingenommen haben. Das macht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als wenn das jetzt irgendwie so ein Gleichaltriger
wäre. Nee, macht's nicht, auf gar keinen Fall. Macht's nicht einfacher. Nee, ihr könnt auch richtig kotzen. Das Ding ist nur, ich bin 33, ne?
Ja.
Also ich kann das alles so ein bisschen einschätzen. Ich weiß, wie viel Glück ich in meiner Karriere hatte und das geht dann auch mal ein paar Phasen im Leben und in einer Karriere dazugehören, wo man mal ein bisschen Pech hat mit so ein paar Entscheidungen, auch um seine eigene Person, das gehört dazu. Deswegen bin ich, was das angeht, entspannter geworden, viel entspannter geworden. Mhm. Passiert mir das, was mir gerade passiert mit 26, dann hätte ich mich nicht gerne im Kader.
Ja, okay. Aber es ist irgendwie legitim. Also am Ende, wir Fans achten natürlich auf so einen Sport ja ein bisschen, gucken ja anders drauf als ihr. Das ist einfach so. Und das ist, glaube ich, immer diese ewige Diskrepanz, die man nie lösen wird, dass es für euch halt Arbeit ist und für uns Leidenschaft. Wir können den Verein gar nicht wechseln, selbst wenn wir wollten. Was meinst du, wie oft ich in den letzten Wochen nach dem Saarbrücken-Spiel den Verein wechseln wollte? Das geht aber nicht. Mhm. Mein Herz sagt nein. Das ist halt das harte Leben eines Fans. Und man guckt halt eben ganz anders, glaube ich, einfach auf diese Sportart dann drauf. Also ihr habt natürlich auch Leidenschaft und aber eben aus einem ganz anderen Blickwinkel. Das ist, je länger man sich damit beschäftigt und je näher man dran ist, desto logischer wird das einfach.
Ja, natürlich, du musst ja auch überlegen, also du weißt in deiner Jugend, ich bin 91 geboren. Mhm. Ich weiß aus den ganzen Jungs, mit denen ich so zusammengespielt habe, am Ende so in dem Feld Bayern 04 Leverkusen, hier in der Umgebung schaffen es vielleicht 2, 3. Mhm. Ja, wenn du dazugehören willst, und das willst du, das will jeder, dann müssen die anderen halt auch schlechter spielen als du. Und es ist halt so, also wenn du diesen Traum hast, der total romantisch ist, aber du musst Leute hinter dir lassen. Ja. Und das ist halt nicht romantisch, das ist scheiße, das ist auch menschlich nicht immer korrekt. Und deswegen ist das auch voll das Haifischbecken. Und normalerweise müsste man diese ganze Nummer auch hinterfragen, weil du aus Kindern wirklich Maschinen machst, eine Konkurrenzmaschine ohne Herz. Mhm. Aber deswegen lasse ich auch nie diese Mentalitätsdebatte zu, dass einem das, boah, der manchmal will er, manchmal nicht, das ist so ein Bullshit. Also wenn du da oben angekommen bist, ne, dann kann dir sicher sein, du hast eins und das ist Wille. Und zwar in jeder Sekunde. Und jeder.
Ja, und das imponiert mir einfach auch so am Trainerberuf auf Top-Level. Das ist das, was ich mit Kai Havertz hier auch in der Folge besprochen hatte. Dass diese Trainer wie Arteta oder Klopp, die langfristig bei einem Top-Verein bleiben, die nicht irgendwie jetzt die das nicht so behandeln wie Projektmanagement. Leute, wir gehen jetzt einmal durch die Saison. Ich habe hier meinen großen Kader, ihr kommt alle irgendwie zum Zug und da im Pokal und du die letzten 10 Minuten. Aber ab Jahr 2 sagt halt der 10 Minuten kommt, ja fick dich, ich will nicht nur 10 Minuten spielen, mein Berater und ich stehen morgen vor der Tür, ich bin hier Nationalspieler und sonst wie, weil auf dem Level hast du ja 23 Weltklasse-Spieler, ne, bei Liverpool und Arsenal, und so eine Gruppe zusammenzuhalten, ich wüsste gar nicht, wo man da ansetzt, wie das überhaupt funktioniert. Das meinte Kai eben auch, dass das, man kann das gar nicht hoch genug bewerten, diesen Trainer.
Ja, also gerade jetzt Jürgen Klopp, das ist phänomenal, der macht das einfach 3-mal in Folge, nur erfolgreich mit 3 unterschiedlichen Vereinen in 3 unterschiedlichen Gewichtsklassen. Das ist, also das gibt es keine 2-mal auf der Welt.
Ja, es ist wirklich interessant, wie das manchmal läuft und in manchen Kabinen auch nicht. Das ist schon krass. Bezüglich EM, jetzt stehen alle Gruppen fest. Es gab noch die Playoffs. Ich habe es eben gesagt, das sind noch neue dazugekommen, Polen, Georgien und die Ukraine. Und jetzt stehen alle fest. Die Zeit nehmen wir uns, mir völlig egal. Unsere Gruppe ist natürlich klar, Deutschland, Schottland, Schweiz, Ungarn. Dann haben wir Gruppe B ist Albanien, Italien, Kroatien und Spanien. Das ist schon, also Italien und Spanien und Kroatien und Albanien ist ja, Albanien wird ja trainiert von, boah, wer war das? Ich glaube Silvinho und Zabaleta zusammen. Die haben sich dort so ein Hobby gesucht und sind einfach komplett erfolgreich geworden mit Albanien. Die sind jetzt dabei. Dann eine geile Gruppe. Also es wirkt manchmal gar nicht so ausgewogen, weil du hast diese heftige Gruppe, ne, mit Italien, Kroatien und Spanien. Dann gibt es aber auch zum Beispiel die Gruppe E, Belgien, Rumänien, Slowakei und Ukraine. Also das ist ein ganz anderes Niveau, aber auch die Gruppe C, Dänemark, England, Serbien, Slowenien ist toll, die Engländer spielen gegen Slowenien, glaube ich, in Köln, da können sich die Kölner Gastronomen schon auf was gefasst machen, ich glaube, das wird sehr, sehr witzig hier. Dann meine absolute Lieblingsgruppe ist Frankreich, Niederlande, Österreich und Polen, das ist schon eine krasse Gruppe. Das ist eine krasse Gruppe. Die zu den Österreichern kommen wir gleich. Und dann habe ich die eben genannte belgische Gruppe gehabt. Und jetzt dabei noch in der letzten Gruppe Türkei, Tschechien, Portugal und Georgien. Georgien hat es noch gezogen in den Playoffs. Trainer, weißt du wer von Georgien?
Irgendein Willi.
Willi Sagnol.
Ah, oh, ja, das,
ja, das ist auch ein Willi.
Oh, ist das schön. Oh,
das ist das nicht schön?
Oh, ist das schön. Ist das schön,
ja, dass der
Trainer
geholt
von Georgien Willi Sagnol heißt. Ist das ja schön. Ja, oh, Willi Sagnol. Auch einer, der mich zum Fußball gebracht hat.
Ja, natürlich einfach diese Kombi mit Lisa Rasu, das war einfach, ja, die sollten ihn einfach Sagnol-Willi nennen.
Ja, ich. Genau. Ja, mich auch.
Das ist einfach so in Georgien doch, wäre in Georgien noch perfekt. Und das Lustige ist, im Sturm, weil ich hatte vorhin Kontakt mit Lars Stindl, weil Lars Stindl schickte mir einfach random ein Video aus der KSC-Kabine, wo sie ganz laut Major Tom hören und alle singen mit und sagte so, hier, yeah, danke für das Lied und so, wir sind so im Hype, und die ganze KSC-Kabine singt einfach in Richtung Kamera dieses, also nicht die ganze, aber so viele Spieler, ich weiß nicht, wie viele das jetzt waren, dieses Major Tom-Lied, und er hat sich bedankt und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass beim KSC ja im Sturm spielt Budu Tsivtsivadze. Mhm. Und der spielt Stamm bei Georgien vorne. Wie heißt der Mann mit dem unaussprechlichen Namen von Neapel? Mit dem spielt er ja im Sturm. Diesen fantastischen Spieler.
Ja, der ist,
wir wissen beide, wen wir meinen. Es tut mir wahnsinnig leid.
Der immer von
leid,
links mit dem rechten Fuß reindribbelt. Ja, der ist Weltklasse.
Ja, genau. Es tut mir leid, es ist sehr ignorant, aber ich weiß gerade den Namen nicht auswendig. Und auf jeden Fall hat mir Lars Stindl mal die lustige Story erzählt, dass der Budu Tsivtsivadze, der wird ja nur Budu genannt in Karlsruhe, und als er da war neu, und hat das Stadion immer Budu, Budu gerufen, wie bei Ruhl Brauers, und hat er nachher ganz lieb in der Kabine gefragt, warum die ihn alle ausbuhen und so. Und dann haben sie gesagt, nee, die mögen dich und so, du bist Publikumsliebling. Und das war, finde ich, eine ganz süße Geschichte. Und mal gucken, wie die den da empfangen, wenn der ankommt, jetzt als EM-Teilnehmer in Karlsruhe, das ist schon geil.
Weltklasse.
Auf die Georgier freue ich mich sehr mit Willi Sagnol, wenn die gegen Cristiano Ronaldo spielen.
Der Topmöller der Woche.
Der Topmöller der Woche ist die österreichische Nationalmannschaft. Ich habe es eben schon oft angesprochen, dass wir gleich noch zu denen kommen. Der Standard schreibt, die Mannschaft ist fast schon unheimlich. Sie ist in der Lage, sich im Laufe einer Partie extrem zu steigern. Es wurde ein triumphaler 6:1 Erfolg. Der 5. Sieg in Serie und gegen keine geringere Mannschaft als gegen die Türkei, gegen die wir ja Anfang des Jahres unter die Räder kamen. Die Türkei ist ja ebenfalls bei der EM dabei. Und hat es wirklich gar nicht hingekriegt gegen die Österreicher. Gregoritsch 3-mal getroffen. Dein Teamkollege Maxi Wöber in der Innenverteidigung dabei. Konrad Leimer vom FC Bayern. Auf der Trainerbank der Professor Ralf Rangnick. Also die Österreicher und die Ungarn, das ist schon jetzt nach deinem 30 bis 45 Fauxpas, nicht, dass du denkst, das wäre ein Land, Chris, Österreich-Ungarn. Aber die beiden kommen aber mit richtig Kapelle nach Deutschland. Also Österreich macht richtig Spaß, ne?
Ich bin gespannt in Spielen, wo Österreich so der Favorit ist, wobei sie es natürlich gestern gegen die Türkei eindrucksvoll bewiesen haben.
Ja, vor allem Türkei wirklich mit Top-Mannschaft gespielt, ne?
Aber vor allen Dingen wird dieser Gegner mit, sagen wir mal, also die haben einfach von ihrer nominellen Besetzung mit Sabitzer, Leimer, ja, Schlager, Seiwald, Baumgartner, also wenn du das Fünfer-Mittelfeld siehst, die pressen dir mal alles weg, ne? Und ja, da ist auch nicht viel mit, wir legen uns den Gegner zurecht, sondern da ist immer einer bei, die sind physisch stark, die sind alle schnell auf dem Bein, das sind einfach Maschinen. Und wenn die 1:1 auf dem ganzen Feld pressen, dann wird es für jeden Gegner unangenehm, da Lösungen zu finden. Deswegen sind die Österreicher für mich ein großer Stolperstein für große Gegner.
Spiel gegen Frankreich in einer Gruppe.
Genau.
Franzosen, haben sie ihre Probleme gerade defensiv?
Ich bin gespannt auf Österreich, wenn sie so das Spiel machen müssen. Also ja, also Österreich, mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen, müssen wir nicht drüber reden. Also gute Mannschaft, guter Trainer, da passt auch viel.
Wer weiß, ob wir nicht nochmal sowas wie 2-4 erleben, weil es gibt ja wirklich keine Kleinen mehr. Früher war es eine Floskel, mittlerweile ist es Wahrheit, und es kann halt wirklich passieren, ne, dass da plötzlich so eine Mannschaft irgendwo im Halbfinale steht.
Also ich habe, wen ich ganz krass auf dem Zettel habe, das erste Mal richtig auf dem Zettel, obwohl die immer auf dem Zettel waren. Ich glaube, dieses Turnier nicht so, ist Belgien mit Tedesco.
Ja.
Also wenn der Lukaku und De Bruyne in die Spur bekommt, De Bruyne ist in der Spur, Lukaku nicht der Lukaku, der mal vor 2 Jahren war, wenn er den in die Spur bekommt, mit der Art und Weise, wie sie spielen, können die in 7 Spielen auch einen ganz großen Wurf landen.
Stimmt, wir haben 3 deutsche Trainer bei diesem Turnier. Ich weiß gar nicht, ob es das mal gegeben hat bei einer EM.
Weiß ich auch nicht.
Tedesco, Rangnick und Nagelsmann. Krass. Ja, bin auch sehr gespannt. Vor allem einfach so EM-Ball, das ist so geil. So Holland gegen Österreich in irgendeinem deutschen Stadion, was da für eine Stimmung ist. Boah, hab ich jetzt schon Gänsehaut.
Ja, und wir haben uns darüber, Gedanken gemacht, ob es Euphorie im Land gibt.
Das ist, ach ja, das ist, aber ich, weißt du, was ich mir hier mal anhören musste, weil ich immer so optimistisch bin, was die Nationalmannschaft angeht. Und jetzt, jetzt machen sie es mir alle nach, die Penner, weißt du? Chris, Flopmöller der Woche.
Der Flopmöller der Woche.
Jetzt müssen wir auch mal negativ über den DFB sprechen, denn EM ohne Deutschland? Hä? Sport 1 berichtet, vor einem halben Jahr wurden sie noch Weltmeister, jetzt die ganz bittere Enttäuschung. Die deutsche U17-Nationalmannschaft muss bei der EM in diesem Jahr zuschauen. Im letzten Gruppenspiel verlor die deutsche Elf 2:3 gegen Portugal. Besonders bitter, kurz vor Schluss schoss Deutschland das 2:3, das zur Teilnahme gereicht hätte. Doch im Parallelspiel traf Kroatien in der 96. Minute zum 5:0 gegen Irland. Verdammte Iren! Deutschland ist wegen des schlechteren Torverhältnisses jetzt nur Dritter und nicht dabei. Das ist schon hart, ne? Weil da kommen ja, rücken ja viele neue nach so und du weißt, was für Riesenfußstapfen und dann selber verkackst du es so. Ist schon, tut mir weh und leid.
Ja, wobei ich da was.
Oder gehört das dazu zu einer Entwicklung?
Ja, erstmal das und es ist sogar besser für eine Entwicklung. Also es gibt eine Sache, das ist ein unausgeschriebenes Gesetz, aber die so in der U17 immer die Besten waren, zumindest in meinem Jahrgang und die da drumherum liegen, also so Jahrgang 94 bis 88, Ausnahmen natürlich irgendwie Toni Kroos und Mario Götze, also diese Jahrhunderttalente, die da ein Talent waren, die haben es alle nicht geschafft. Also ich glaube, es gehört zu einer Entwicklung eines Jungen, auch so in dieser entscheidenden Phase, wenn es in Richtung Erwachsenenfußball geht, so mit 17, 18, ist es nicht schlecht, wenn du mal einen richtigen Dämpfer bekommst, damit du weißt, es läuft nicht so weiter und damit du dich da vielleicht auch nochmal weiter anstrengst, weil die jetzt so gut sind, da läuft das immer von alleine. Bei uns war das ist mittlerweile nicht mehr so, bei uns waren die meistens schon ein bisschen größer und dann konnten die das alles so mit links irgendwie regeln und dann, wenn alle anderen dann 2 Jahre später aufgeholt hatten, dann haben die gesagt, was ist denn jetzt los? Und dann waren das auf einmal keine Talente mehr, deswegen als du eben gefragt hast, ob man sich über ein Gegentor freut als Spieler, nein. Aber rückblickend, die Jungs werden sich jetzt auch nicht freuen, dass sie ausgeschieden sind. Aber wenn man daraus jetzt so die richtigen Schlüsse zieht, das weiß man ja auch immer erst später. Aber dann muss das nicht schlecht sein. Gerade nach so einem Maximalerfolg.
Das ist das, was ich vorhin meinte, Chris. Du hast nur klüger, ich habe es klüger gedacht, aber du hast es klüger ausgesprochen.
Ja, im Erwachsenenfußball nicht mehr. Aber ja, also als Kind in der Entwicklung ja, ist das schon, ja.
Ja, ja. Aber ich glaube trotzdem dran, wenn wir, keine Ahnung, du schlägst Schottland und du liegst dann, gegen wen spielen wir? Ungarn? Ja, ne? Oder Schweiz? Ich glaube Ungarn. Du liegst dann gegen die Ungarn zurück, dann ist das, dann hilft das doch, dass wir gegen die Holländer zurückgelegen haben, oder?
Genau, dann weißt du, okay, wir haben auch schon mal einen Rückstand.
So meinte ich das.
Du hast ja schon mal einen Rückstand gedreht. Ja, das hast du jetzt schlau formuliert.
Okay, gerade nochmal die Kurve gekriegt. Niemand freut sich über einen Rückstand. Niemand.
Und nun Werbung.
Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's, wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen eigenen Humor. Die wissen, was gut ist. Und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann guck doch mal, was Simon Mobile für dich hat. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Ne? Deswegen Waschbär, der will von dem guten Zeug genug haben. So. Und da gibt es einfach viel Datenvolumen zum günstigen Preis, da greift der Waschbär zu. Und wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 € im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Weitere Vorteile von Simon Mobile, und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin, man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G, All-Net-Flat gibt's auch und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, wer jetzt auf Simon Mobile oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/COPPA und wie immer in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit COPPA TS.
Kommen wir mal zur Bundesliga. Chris, Am Wochenende, 18:30 Uhr, Bayern gegen Dortmund. Es steht an.
Oh.
Hm. Ja, oh, ne? So wie du gerade reagiert hast, ging es ganz vielen. Daran sieht man, das habe ich so lange nicht mehr gehabt, wie sehr die Nationalmannschaft im Fokus ist gerade. Ja. Dass die Leute das, also ich habe in Frankfurt gestern mit ganz vielen gesprochen, ja, jetzt am Wochenende Bayern gegen Dortmund. Wie, ist jetzt am Wochenende? Also auch Leute, die sehr viel mit Fußball zu tun haben, haben das gefragt. Und das zeigt, finde ich, sehr, dass wir diese Länderspielpause nicht nur als nerviges Zwischending sehen, sondern wirklich daran auch Freude hatten. Ja, Bayern spielt gegen Dortmund. Ja, ich freue mich da sehr drauf, weil es ist schon kurios irgendwie, ne? Die Stimmung um beide ist irgendwie so, ja, obwohl sie eigentlich gerade auch wieder punkten. Aber Dortmund kommt mit einer besseren Bilanz aus den letzten 10 Pflichtspielen. Dortmund hat 6 Siege, 3 Unentschieden und eine Niederlage in den letzten 10 Spielen. Bayern 6 Siege, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen. BVB ja generell eher eine Stimmungskrise, Ergebniskrise überhaupt nicht. Die haben ja 4 Pflichtspiele in Folge gewonnen. Untippbar, oder? Wenn man das jetzt mal so zu Rate zieht, was ich gerade referiert habe.
Auf jeden Fall, ja.
Also es ist in München, meistens kriegt Dortmund ja richtig einen auf den Sack. Boah, keine Ahnung, da kann alles passieren. Also ihr spielt 15.30 Uhr gegen Freiburg zu Hause, da kommen wir gleich noch zu. Guckt man das dann zu, fährst du dann nach Hause und glotzt das noch oder bist du nach so einem Tag dann so, boah, kein Bock auf Fußball, ich gehe jetzt essen in Düsseldorf zum Japaner?
Ja, wenn die Anbindung nach dem Stadion nicht so wäre, wie sie wäre, würde ich schnell nach Hause fahren. Da man aber erstmal so 2,5 Stunden im Stau steht, gucke ich, dann regeneriere ich, mache noch meine Läufe wahrscheinlich und dann gucke ich da, also gucke ich in der Kabine.
Mhm. Über eine Personalie haben wir gerade gar nicht gesprochen bezüglich der Nationalmannschaft, die aber auch beim FC Bayern ja fungiert. Das ist Joshua Kimmich, der als Rechtsverteidiger das gut gemacht hat, für den ich mich irgendwie total gefreut habe, dass der da so seine Rolle hat und irgendwie jetzt auch mal wieder so, ja, Kimmich, wie nennt man das bei Kimmich? Wie nennt man das, wenn die Leute so unzufrieden mit dem, waren irgendwie so unzufrieden mit dem und irgendwie konnte das irgendwie so keinem recht machen und aber alle wissen, er ist eigentlich ein Topspieler und so. Und ich habe mich irgendwie total gefreut, dass er jetzt nochmal so zeigen konnte, was er drauf hat auf der Position. Ist das eigentlich seine Position? Wie siehst du das mit ihm als Rechtsverteidiger?
Ich finde, er kann beides herausragend spielen. Eine Sache zu Kimmich, die mich, also um die Stimmung um Kimmich, die mich unfassbar nervt, weil immer alle sagen, ey, wir wollen nur sehen, dass ihr Gas gebt. Und wenn ihr das tut, dann ist uns alles andere egal.
Ja, und du siehst, das tut er ja.
Ja, genau. Und du siehst, an Joshua Kimmich ist es eben nicht egal. Also Joshua Kimmich ist wirklich der Spieler, der muss, ohne dass ich ihn großartig kenne und vor allen Dingen nicht weiß, was er neben dem Fußball macht, aber der muss so viel dafür investieren, dass er alle 3 Tage 14 Kilometer laufen kann. Egal, ob es 4-0 für den Gegner steht, 4-0 für Bayern oder 4-4. Der ist in der 94. Minute der gleiche wie in der ersten Minute. Der sprintet da rum. Der hat eine Körperhaltung, dass es ihm nicht egal ist. Der ist immer da. Der gibt immer alles. Ja. Und wenn es dann mal aus irgendwelchen Gründen nicht so läuft und er mal 2,5 nicht so gute Spiele drin hat, dann heißt es, dann wird eine Stimmung um Kimmich gebildet.
Warum ist das so?
Eine
ist das
im absolute Fußball? Frechheit ist.
Aber ist das im Fußball so wie auf dem Schulhof, dass man sich einen aussucht?
Ja, genau ist,
also
so ist
ich,
es halt
ich,
immer.
Weil ich verstehe das bei ihm auch nicht. Ja. Also das ist so, das habe ich jetzt manchmal bei manchen Kommentaren auch bei Füllkrug gesehen, da ich so, hey Alter, was, wisst ihr eigentlich, was der für eine Statistik hat? Ja. Also es ist so komisch.
Ich glaube einfach, dass, also ich weiß nicht, ob es ein typisch deutsches Phänomen ist, das will ich keinem unterstellen, aber wir, also gerade mit Namen, die bekannt sind, da habe ich immer das Gefühl, dass die Menschen die eher fallen sehen wollen als alles andere und da freut man sich dann schon fast als Fan, wenn das dann nicht so läuft. Habe ich das Gefühl, weil sonst kann ich es mir nicht erklären. Mhm. Ich finde das eine absolute Unart und was jetzt für eine Stimmung um Joshua Kimmich gebildet wurde, einem Spieler, der wirklich, also wenn du die Statistik anguckst, was der auch läuft, ne, was der sprintet, was der macht, ne, also dass da einer sagt, dass da einer nur irgendwie ein bisschen unzufrieden ist, das ist, ich finde es ungerechtfertigt. Also man kann aus Trainersicht und sowas, ne, ist das alles ein bisschen was anderes. Da kann man sagen, ich möchte mit einem anderen Spielertypen spielen, deswegen spielst du jetzt rechts hinten oder keine Ahnung. Ich meine es jetzt gar nicht fachlich begründet, sondern ich meine diese reine Stimmung, die da entsteht über einen Spieler, der wirklich immer alles gibt und wir ja als Fans immer alle, ich höre immer nur, wenn ihr alles gebt, dann ist uns alles andere egal. Nein, am Ende zählt immer nur das Ergebnis und dann ist alles andere egal. Mhm. Weil nach dem Ergebnis, wenn Bayern das Triple holt, kann der Joshua Kimmich 9 Kilometer laufen. Wenn Bayern in allen 3 Wettbewerben nichts holt, dann kann der 14 Kilometer laufen und die Saison, wo er 9 Kilometer gelaufen ist, wird viel höher geratet als die, wo er 14 Kilometer. Und ich will es jetzt nicht auf die Laufleistung ziehen, aber ich hoffe, es ist klar geworden, was ich sagen will.
Ja, total. Also es wird auf jeden Fall ein interessantes Aufeinandertreffen, weil viele, viele verletzte Seelen da auch rumlaufen mit Spielern, die eben ausgebotet wurden, gerade auf der Seite von Borussia Dortmund, aber auch Leon auf der anderen Seite, die nicht bei der Nationalmannschaft dabei waren. Interessant, wie die so reagieren und so, was da auf Platz zu sehen ist. Ein sehr, sehr spannendes Spiel, freue ich mich sehr drauf. Bei dir ist es auch interessant, Gladbach spielt gegen Freiburg und das ist jetzt eigentlich für, glaube ich, viele objektiv betrachtet einfach ein ganz normales Bundesligaspiel. Wenn man einmal genauer reinzoomt, ist das letzte Aufeinandertreffen von Christoph Kramer und Christian Streich.
Ja.
Da wollte ich mal fragen, Christian Streich, gefühlt wurde jedes Wort über ihn schon gesagt, was man so sagen kann, voll des Lobes, ich auch, guter Mann, hat die Bundesliga geprägt und natürlich den Sportclub Freiburg wie kaum ein zweiter nach Volker Finke. Wie ist er so, wenn man auf dem Platz ist? Wie ist er nach dem Spiel? Ist er wirklich dieser Sportsmann, der 90 Minuten dich hasst und anbrüllt und alles versucht, dass er in Freiburg gewinnt und danach nimmt er dich in den Arm und sagt, war doch alles nur Fußball und eigentlich sind wir doch alle Freunde, ihr seid gute Jungs. Wie ist das so, den als Gegner zu haben?
Ja, ich stand mal mit 22 kurz vorm Wechsel zu Freiburg und habe mich auch mal mit ihm getroffen. Mhm. Also wer da...
Wo trifft man sich mit...
In Freiburg. In Freiburg.
Okay. Er lässt schon kommen dann.
Ja klar. Also ich war ja bei Bochum gespielt. Ja klar, lässt er kommen.
Ja, ich finde immer diese Gespräche so geil. Wir haben uns am Dortmunder Flughafen in der Lounge getroffen und
Nein,
so.
Nein, einfach in Freiburg in der Innenstadt. Mich kannte
von
ja
wie kommt
keiner.
Der weiß gar nicht, wer mit dem Fahrrad zum Flughafen Dortmund kommt, der Streit.
Ja, genau. Und jeder andere Verein außer Borussia Mönchengladbach hätte ich auch abgesagt. Nicht, weil ich Freiburg als Verein oder als Stadt so geil finde und weil da immer die Sonne scheint, sondern wegen Christian Streich. Also ich habe das Gespräch, das war Weltklasse, auch wie er nicht nur menschlich zu mir war, sondern so auch als Spieler, wie er mich so eingeschätzt hat und so. Das war richtig geil. Ja, und sonst, also es ist ja alles gesagt über ihn, ne? Also als gegnerischen Trainer, da glaube ich, da hat man den auch ab und zu schon mal verflucht, aber trotzdem so ist das ja einfach ein Mensch, wo das hat man bei ganz wenigen, immer wenn der was sagt, dann sitzt man da so und nickt und denkt sich so, ja, genau richtig, ja, egal zu welchem Thema, also von diesen Menschen gibt's wenige und deswegen, also Christian Streich, das hat ja schon Lebenswerkcharakter, was der in den letzten Jahren so auf die Beine gestellt hat.
Definitiv. Nachfolger gibt's ja auch schon.
Mhm.
Guter Schuster. Mann. Wieso guter Mann, Kätzchen?
Als Spieler war Sechser, war, also ich habe mal ein paar Mal mit ihm gesprochen. Ich weiß gar nichts, ne? Also wirklich gar nichts, aber so wie ich ihn einschätze.
Nur, dass er aussieht wie Micky Beisenherz.
Genau, das ist das Einzige, genau. aber so wie er früher Fußball gespielt hat, wie er sich gibt, was er so zum Fußball zu erzählen hat, was ich so aus 4, 5 Halbsätzen mitgenommen habe, würde ich sagen, guter Mann.
Ist das nicht schön, dass es so Vereine gibt, wo einfach so unaufgeregt dann einfach, ja, das ist übrigens der neue Trainer, so, wir machen dann einfach mal Montag weiter und so, weißt du, diese ganze, ist das nicht herrlich, diese Kontinuität, ich glaube, als Schalker oder jetzt von anderen Vereinen, die auch so ein bisschen dahingehend gebeutelt sind, da guckt man einfach dahin und denkt, und da läuft einem, glaube ich, so eine blutige Träne aus dem Auge, weil man denkt so, ach, guck mal, so kann es auch gehen.
Ja, ich verstehe auch nicht, wie es nicht anders geht. Man muss sich halt für den Weg entscheiden, wir gehen nach Ergebnissen, dann musst du jedes halbe Jahr den Trainer wechseln, weil es gibt diesen Trainerwechseleffekt, den gibt es 100%ig und der ist auch sinnvoll. Oder sonst handelst du halt nach Überzeugung. Und wenn du jemand, wäre Freiburg, wären die abgestiegen, wäre Christian Streich mit in die zweite Liga gegangen. Wenn Heidenheim jetzt wieder absteigt, gehen die mit dem Trainer in die zweite Liga. Und das ist, wenn man aus Überzeugung handelt, wenn da der richtige Mann sitzt und man ist überzeugt, um mit dem durch dick und dünn zu gehen, ja, das ist, also ich würde immer aus Überzeugung handeln in meinem Leben.
Eure Saison ist ja so relativ durchwachsen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wie formuliere ich es am besten? Denkt man in solchen Situationen, ach guck mal, Christian Streich, das erste Spiel seit Verkündung seines Vertragsendes und danach kommt das Auswärtsspiel in Wolfsburg, das wird das erste Heimspiel sein von Hasenhüttl, was ja auch wieder neuer Trainereffekt und so. Denkt man manchmal als Spieler, boah, was ist das für eine Saison? Wir kriegen auch, also ist ja auch, irgendwie läuft ja auch gegen so alles, also wir machen es manchmal auch nicht gut, aber irgendwie läuft auch viel gegen uns so, also das ist ja auch Spielplan-Pech.
Ja, also
oder muss man es annehmen, wie man es selber annehmen?
Spielplan-Pech, bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Also wir hatten in dieser Saison mit dem Spielplan Pech.
Ihr habt Hinrunde und Rückrunde gewonnen gegen Leverkusen? Nee, Augsburg, Leverkusen, Bayern, Leipzig oder sowas?
Genau.
Oder
wie war das nochmal? Ja, genau, so. In den ersten 5 Spielen halt. Ja. Also da bin ich voll bei dir, alles andere nicht. Mhm. Also es ist unglücklich, das erste Heimspiel in Wolfsburg unter einem neuen Trainer zu haben, aber das haben andere Mannschaften auch. Also das habe ich auch gar nicht im Kopf. Oder jetzt, dass Christian Streich erstes Spiel nach Bekanntgabe, dass er nicht mehr Trainer ist. Also das macht nichts mit einer Mannschaft, zumindest nicht in 90 Minuten. Ja. Ja, von daher, das lasse ich nicht gelten, aber Spielplanpech für die Saison lasse ich gelten.
Jetzt ist die Saison ja so, Chris, ich habe mich letzte Woche darüber aufgeregt, dass so viele Mannschaften im Mittelfeld, glaube ich, noch nicht gecheckt haben, dass diese Saison sehr einfach sein könnte, nach Europa zu kommen. Unter Umständen reicht Platz 8. Frag mich jetzt nicht genau, wie irgendwelche UEFA-Sachen, die zusammenkommen müssen, die aber nicht so unwahrscheinlich sind in diesem Jahr, dann reicht Platz 8 für Europa. Das geht ratzfatz. Eure Saison ist durchwachsen, trotzdem ist das absolut in Sichtweite. Wisst ihr das in der Kabine? Wissen das diese Mannschaft? Oder weiß das nur der FC Augsburg, weil die gerade gefühlt alles geben und einfach die Spiele gewinnen? Also, ne, wenn ihr jetzt 4 Punkte holt in den nächsten 2 Spielen, seid ihr halt mittendrin um Europa, obwohl die Saison so war, wie sie war. Ist das bekannt?
Ja, klar weißt du das. Also wir können auch alle die Tabelle lesen und also was wir auch schon so an Punkten aus der Hand gegeben haben, ne, da denkst du ja schon, hätten wir mal 4 oder 5 Punkte mehr, dann wär's jetzt mal mitten im Geschäft drin. Also das ist bekannt. Bekannt war übrigens auch, dass es noch nie so leicht war, ins DFB-Pokalfinale zu kommen.
Ja, das ist wahr. Das hat nicht geklappt. Es ist nächste Woche, steht's jetzt an, am Dienstag.
Das ist übrigens ein Spiel, ich gucke alle Spiele, das Spiel gucke ich nicht.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe ausführlich schon drüber geredet und mich echauffiert über Leistung und Rasen. Aber sag doch mal, genau, kannst du auch nicht hingucken?
Nee, kann ich nicht hingucken, wirklich. Also als wir in Saarbrücken das 2-1 bekommen haben, da muss ich sagen, da ist mal, ich weiß nicht, was da an mir vorbeigefahren ist, da hatte ich so einen leeren Blick. Das war einer der furchtbarsten Momente meines Lebens, muss ich echt sagen. Das hat mir echt einen Stecker gezogen.
Ich saß in Hamburg im Hotel und habe ausgemacht nach unserer letzten Flanke. Wir hatten nur noch eine Strafraumaktion und habe dann einfach so 10 Minuten rausgeguckt. Es war einfach so leere. Und irgendwie habe ich im Gefühl, muss jetzt nicht zu sagen, aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass Düsseldorf die erste Mannschaft sein wird, die Leverkusen schlägt.
Ich leider auch.
Und dass das Finale dann doch nichts gegen Düsseldorf, aber doch auch sich machbarer gestalten würde, als wenn die Jungs vom Bayerwerk das Berlin-Ticket ziehen würden.
Ja, lass uns darüber nicht reden. Lass uns wirklich darüber nicht reden.
Und ich bin leider beruflich auch noch wahrscheinlich in Berlin in der Zeit. Es wird hart für mich. Es wird wirklich hart. Naja. Oh, jetzt kommt alles wieder hoch.
Statistik Töfting und Archiv Eigenrauch.
So, das ist eine meiner Lieblingsrubriken, weil hier kommen einfach immer die Fakten, werden hier schnell runtergerattert, die es nicht in die Folge geschafft haben, die aber absolut erwähnenswert sind, wie zum Beispiel San Marino ist seit 20 Jahren ohne Sieg in einem Länderspiel. Jetzt in der Länderspielpause hat es wieder nicht gereicht. San Marino verlor das erste Spiel gegen St. Kitts and Nevis mit 1-3. Das Rückspiel endete am Sonntag 0-0. Zuletzt gewann San Marino im April 2004 gegen Liechtenstein. Ich glaube, San Marino, das war auch das Spiel, Chris, oder? Da haben wir, glaube ich, 12-0 geführt oder 11-0 und dann gab es einen Elfmeter und dann wollte Jens Lehmann den schießen. Und dann haben, glaube ich, die Menschen aus San Marino, ich weiß nicht, wie die Einwohner genannt werden, Lehmann gebeten, das doch nicht zu machen, weil das doch so ein bisschen würdelos wäre. Und dann hat er auch davon abgelassen. Das fand ich auch gut, dass sie das gesagt haben, weil das wäre wirklich ein bisschen gemein.
Die San Marinen sind das, glaube ich.
Ah, okay.
Boah, ich hätte gedacht, Jens Lehmann hätte geschossen. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber gut, dass er nicht geschossen hat.
Toni Kroos hat jetzt 108 Länderspiele, so viele wie Jürgen Klinsmann. Mit 17 Jahren und 246 Jahren ist Endrick der jüngste Spieler, der je in Wembley getroffen hat. Für die Seleção. Georgien ist zum ersten Mal in der Geschichte bei der EM dabei. Trainiert wird die Mannschaft, ich habe es eben schon gesagt, übrigens von Ex-Bayern-Profi Willy Sagnol. Olivier Giroud erzielte sein 57. Länderspieltor und ist weiterhin Frankreichs Rekordtorschütze. Granit Xhaka machte sein 123. Länderspiel gegen Irland und ist weiterhin Rekordnationalspieler. Ach, Granit, I love you.
Ich auch, übrigens.
Chris, das hat sehr viel Spaß gemacht. Es tat mir jetzt fast schon ein bisschen leid, dass es so ein bisschen traurig wurde am Ende, weil wir nochmal über den DFB-Pokal geredet haben. Aber das ist ja das Schöne am Fußball, alles ist so vergänglich. Mit einem Sieg am Samstag und vielleicht einem Punkt in Wolfsburg ist doch alles wieder gut. Nicht alles, aber es wird wieder ein bisschen besser. Und ich hoffe, du bleibst verletzungsfrei. Du machst jetzt noch einen schönen Tag. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir wieder. Wir sind absolut schwarz-rot geil, wir beiden. Jetzt noch die letzte Frage an dich. Was glaubst du, wie kriegen wir wieder Stimmung ins Stadion? Ich hatte nämlich letztens eine Idee. Ich hatte im Stadion, das ist keine richtige Idee, aber ich habe halt wirklich mir den Kopf drüber zu machen, weil es gibt halt diese Fankultur ja nicht. Rund um die Nationalmannschaft. Es gibt einfach keine Fanseele. Es gibt diese entstandenen Fangruppierungen nicht, keine Ultras und so weiter. Das gibt's halt nicht. So, und wie soll dann etwas entstehen? Füllkrug hat's gut gesagt nach einer Mixed Zone. Er meinte, die Leute wollten uns unterstützen, aber wir wussten nicht genau wie. Und das klingt total lustig, aber es ist absolut richtig. Weil da sind ganz viele Supportwillige, aber alle gucken sich so gegenseitig an. Das ist ein bisschen so, ich habe das so ein bisschen verglichen, wenn irgendeine Best Man, wie heißt das nochmal bei einer Hochzeit? Der
Trauzeuge?
Trauzeuge, danke. Wenn der Trauzeuge bei der Hochzeit um 20.30 Uhr sagt, so, jetzt eröffnen wir mal hier alle die Tanzfläche zusammen und man ist noch so knallnüchtern, dann geniert man sich so ein bisschen und will nicht. Und so war das auch gestern so bei Anpfiff, dann will keiner so richtig und du musst, glaube ich, einfach, du musst einen Block ausmachen und du musst einfach aus dieser Not eine Tugend machen. Den deutschen Fans wird ja oft vorgeworfen, das sind so Event-Fans, Klatschpappen und so weiter und dann musst du so einen Block aufmachen, wo du Freibier gibt und dann jetzt kommt's. Es ist natürlich eine halb ernst gemeinte Idee, aber vielleicht ist das eine Möglichkeit. Es gibt ja eigentlich in jeder Großstadt mittlerweile diese.
Alkohol ist immer eine Möglichkeit.
Ja, aber es gibt ja in jeder Großstadt mittlerweile diese Männerchöre. Kennst du die? So diese in Köln sind es die Grüngürtelrosen, in Hamburg sind es die Goldkehlchen. Das sind so Leute, die einfach irgendwelche Lieder singen in der Kneipe, so. Oder es gibt's auch die weibliche Version von in Köln, die Fädelperlen. Und stell mal vor, du gibst denen einfach, und jetzt wird es noch ekliger, weil jetzt mit Geld Fankultur zu zaubern, du gibst denen Geld, was sie natürlich für einen guten Zweck spenden, aber du stellst die einfach da rein, gibst denen Freibier und dann singen die da einfach mal, scheppern so ein bisschen Lieder. Das zündet, glaube ich, zumindest links und rechts so ein paar Leute an, so ein paar Event-Fans. Und wenn die dann, du hast es gestern auch gemerkt, so ab Minute 60, als das fünfte Bier dann geknallt hat, dann haben die Leute auch mehr mitgesungen und so. Und stell dir mal vor, du hast da einfach so einen konstanten Männerchor, der einfach so diese Lieder singt und davon lassen sich die Leute vielleicht ein bisschen an. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit. Es ist natürlich so ein bisschen ein polemischer Vorschlag, der natürlich halb ernst gemeint ist, aber irgendwas Kreatives muss man machen, weil so eine Fankultur wie bei einem Bundesliga-Verein oder bei einem normalen Fußball-Club-Verein kriegst du halt nicht hin. Das geht nicht. Das wird in Deutschland nicht funktionieren. Aber irgendwas muss passieren, weil das war wirklich krass. Du redest die ganze Zeit von Euphorie, von krass, wir kommen aus dem Rücken, wir haben das Länderspiel gegen Frankreich im Rücken, dann wird oben an Franz Beckenbauer und an die Breme erinnert mit lautstarkem Beifall, dann hast du die Hymne, wo viele Leute mitgesungen haben und hast eine krasse Stimme, im neues Trikot, geile Euphorie, Anpfiff, Stecknadel hättest du fallen hören können. Es war einfach komplett ruhig. Komplett. Und das ist irgendwie, muss da was passieren. Und vielleicht musst du es leider, und das ist mir eigentlich zuwider, weil ich bin ja ein klassischer Fußballfan, ein Romantiker. Ich mag die Kurven und so. Aber vielleicht musst du es irgendwie künstlich erzeugen. Es fällt mir fast schon schwer, das zu sagen. Aber ich wüsste nicht, wie man es sonst macht.
Also, ich muss dir ehrlich sagen, Tommy, ich liebe deine Vorschläge immer. Ich fand das jetzt mit der Tormusik unnormal geil.
Gregor.
Ich liebe deine Handspiel-Regel da. Das finde ich super.
Aber das ist ein Haufen Scheiße, was ich gerade gesagt habe. Von der bin ich wirklich nicht überzeugt, muss ich sagen. Aber weißt du warum?
Die hat mich nicht abgeholt, auch mit dem Männerchor. Ich sehe das nicht.
Aber guck mal, während des Pitches ist mir ja schon aufgefallen, dass es keine gute Idee eigentlich ist.
Ja.
Aber daran siehst du, wie verzweifelt ich bin.
Ja.
Weil das war irgendwie ganz traurig gestern in der Hinsicht. Das war alles cool, das war alles angerichtet, aber da passiert nichts.
Ja, das stimmt.
Und da muss und ich wüsste nicht wie. Dann bring du doch einen besseren Vorschlag, Christoph Kramer.
Ja, ich überlege ja auch gerade.
Also
nimmst du das als Spieler wahr? Du
nimmst das wahr, ne?
Ja, voll.
Also, dass du, keine Ahnung, du hattest ein Länderspiel zu Hause gegen, was weiß ich, Aserbaidschan in Wolfsburg und dann merkt man doch auf dem Feld auch, boah, klar, ist das ruhig hier.
Ja. Wobei bei einem, ja, also voll zu 100%, ich gebe dir auch generell recht, ich glaube trotzdem bei einer Heim-EM, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, dann ist das so ein Spannungsfeld, wo alle einfach immer so, weißt du, dass diese Stimmung dann so, also da wird es schon bei den deutschen Spielen,
glaube ich. Ja, das hast du auch gestern gemerkt, ab der 70. wurde es dann spielbezogener Support, wie in England so ein bisschen. Trotzdem, ich meine so ein bisschen auch die generellen Länderspiele.
Voll, ja.
Weil das 100%. Ist das Thema immer ran. Überall. Social Media, oh Gott, ist das ruhig und so. Und ich war ja in Köln bei Deutschland gegen Belgien und die Belgier haben 90 Minuten durchgescheppert da im Gästeblock. Das ist einfach geil.
Ja, klar.
Und sie singen dann irgendwelche Lieder und weiß nicht, vielleicht muss man es mit Party, mit Saufen, wie die Iren.
Genau.
Muss es so mit... wie
deswegen Alkohol, Dublin, ist das, hört sich doof an, aber ist eine super Idee.
Genau, ich habe mit Iren in Dublin dazu gesprochen und die meinten, wir machen halt wirklich so wie so eine... Wir machen daraus so eine, wie so eine Klassenfahrt, ne? Die sind halt, machen einfach Party. Also die sind, das ist, also es geht eigentlich nur darum. Vielleicht musst du es so machen, ich weiß es nicht. Vielleicht auch gar keine Ahnung. In erster Linie bin ich auch Gladbach-Fan. So, das ist erstmal das Allerwichtigste. Club immer über Land. Und danach kommt die zweite Leidenschaft. Aber natürlich bin ich in erster Linie Gladbach-Fan und bin Fan von dir. Und schön, dass du diese Woche wieder da warst, Chris. Das hat viel Spaß gemacht. Nächste Woche, es geht ratzfatz. Dienstag kommt ja schon die nächste Folge. Das war ja heute eine Ausnahme wegen der Länderspiele. Dann hier Dr. Turi Knag, die mit mir hier sprechen wird über Dortmund gegen Bayern, über City, die gegen Arsenal spielen. Der Havertz, der hat auch gar keine Ruhe, ne? Fliegt nach Hause sofort, das ist der nächste Hammer. Ich bin am Sonntag trotz Ostern beim Spiel Arminia Bielefeld gegen MSV Duisburg sehr wahrscheinlich. Und Chris, wenn ich schon mal da bin an der Alm, dann interviewe ich natürlich am nächsten Tag auch den Francesco Totti vom Teutoburger Wald, Fabian Klos, selbstverständlich, zusammen mit Turid. Also es wird eine schöne Dreierkombi, die könnt ihr euch drauf freuen. Dr. Turi Knag und Fabian Klos unterm Hermannsdenkmal.
Schöne Grüße an Fabi Klos. Ich muss ihn dringend anrufen, die Tage.
Oh Gott.
Richte es ihm aus.
Das klingt nach irgendwas Schwierigem, Juristischem. Das macht ihr mal lieber unter euch aus. darauf könnt ihr euch freuen. Chris, leg dich wieder hin, mach die Tortellini warm und das Hefeweizen zu und dann haut mal den Christian Streich weg, da kann ich kein Mitleid haben. So.
So, vielen Dank.
Tschüss, mein Lieber.
Tschüss. Neue Folgen von Coppa TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Coppa TS ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turid Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Mhm. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so...
Ja,
nicht,
das, ja doch. Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.